Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn, in dessen Namen wir uns versammeln dürfen hier. Und das heutige Thema ist ja die Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt oder je nach Übersetzung übertrifft. Ich möchte gleich mit einem Bekenntnis anfangen. Schon vor einigen Wochen habe ich bei einer Predigt über das Leid gesagt. Das ist ein Thema, über das ich nicht gerne rede. Jetzt kommt wieder ein Thema, was mir schwer fällt. Wir würden sagen, ja, was ist doch schön, über die Liebe zu reden. Aber wenn man sich selber spiegelt in der Liebe Christi, dann merkt man, an was es alles noch mangelt. Und diese Botschaft ist in dieser Hinsicht wirklich sehr herausfordernd. Auf jeden Fall für mich. Es ist das Thema, wo sich eigentlich die Spreu vom Weizen trennt. Sind wir gewillt, die Gesinnung Christi anzunehmen oder nicht? Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für diesen Tag, den du uns schenkst, für dein Wort, das wir haben dürfen, dass wir auch es in Übersetzungen haben dürfen, die wir verstehen können. Ich danke dir für die Freiheit, die wir hier in der Schweiz noch haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch diesen Morgen segnest, wenn wir dein Wort betrachten. Rede du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen, Herr. Mach du das groß, was du groß machen willst. Und dass wir alle etwas für unser persönliches Leben mitnehmen können, dass in uns allen doch dieses Verlangen brennt, Herr Jesus, so zu sein wie du und deine Liebe regieren zu lassen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Vor einigen Monaten, glaube ich, oder schon ein Jahr, die Zeit geht ja immer schnell vorbei, hielt ich mal eine Predigt über das Gebet des Apostels Paulus in Epheser 3, wo er darum bittet, dass die Fülle Gottes in der Gemeinde doch zunehmen darf. Ja, dass wir alle immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle unseres Gottes. Ja, er betet, dass die Gemeinde eigentlich voll von Gott wird, dass seine Gegenwart in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus überfließt. Die Frage, die wir uns da stellen können, ist das eigentlich auch unser Gebet für die örtliche Gemeinde hier? Wenn wir für den Mitternachtsruf beten oder für die Gemeinde, zu der wir gehören, wofür beten wir? Was ist unser Anliegen? Sage ich auch mir selbst. Es gibt immer alles Mögliche, wofür ich bete, aber manchmal muss ich mich wieder ermahnen, ja, wo liegt denn eigentlich meine Priorität im Gebet? Ist es Gott selbst oder das, was ich gerne hätte? Aber wie kann jetzt diese Fülle unseres Gottes in dieser Gemeinde überfließen? Nun, ich muss sagen, ich bin recht zufrieden, hier zu sein. Also es wird keine Abrechnung. Aber wir wollen doch immer mehr fortschreiten. Das hoffe ich zumindest. Im Glauben, in der Liebe, in Christus. Wie kann die Fülle Gottes uns doch bestimmen, wenn wir doch alle so unterschiedlich sind? Jeder hat seine Meinung und seine Idee. Wir sind alle eins, wenn wir alle für uns selbst sind. Sonst wird es immer schwierig. Und wenn wir doch alle immer wieder sündigen, wie ist es möglich, dass doch die Fülle Gottes in seine Gemeinde überfließt? Und nun betet der Paulus mit dem Ziel vor Augen, dass die Fülle Gottes doch da sein darf, um etwas sehr Interessantes. Er betet nicht, dass jetzt die Gemeinde endlich heiliger lebt, auch wenn das ein legitimes Gebet ist. Er betet nicht, dass sie mehr betet. Er betet nicht, dass sie endlich aufhören zu streiten. Er legt die Priorität erstmal bei etwas anderem in Epheser 3, Vers 18 und 19. Er betet für die Grundlage. Er betet, dass alle Heiligen der Gemeinde zusammen doch immer mehr die Liebe Christi erkennen mögen, die alle Erkenntnis übertrifft. Das ist sein Gebet. Ich bin mir sicher, dass der Paulus, und das sehen wir eigentlich auch in anderen Briefen, im anderen Zusammenhang, tatsächlich für konkrete Anliegen gebetet hat, wenn es Streit gab in gewissen Gemeinden oder für Heiligung oder für mehr Gebet. Aber die Grundlage ist, womit eigentlich alles anfängt, dass wir in der Gemeinde des lebendigen Gottes die Liebe unseres Gottes, des Herrn Jesus Christus, immer mehr zu erkennen versuchen. Auch wenn, wie Paulus sagt, sie unsere Erkenntnis übersteigt, dass wir doch immer wieder danach trachten, uns mit dieser Liebe zu beschäftigen, darüber nachzudenken, dass sie unsere Herzen und unser Denken bestimmt. Denn was ist es, was uns letztendlich antreibt und motiviert, auch wenn es mal nicht so gut läuft? Es ist eben die Liebe unseres Herrn, die alle Erkenntnis übersteigt. Und darum wollen wir eben heute Morgen über diese Liebe nachdenken. Und in Philipper 2, Vers 1 bis 11 wird sie geschildert. Ich möchte es noch einmal lesen. Der Hans-Jörg hat ja diesen Abschnitt vorgelesen, aber es ist so ein wichtiger und so ein wunderbarer Abschnitt im Wort Gottes, dass ich selbst es auch noch einmal vorlesen möchte. Also wenn Sie eine Bibel haben, lesen Sie mit mir Philipper 2, Verse 1 bis 11. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was den anderen dient. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bis soweit das Wort unseres Herrn. Dieser Abschnitt beginnt damit erst einmal, was wir in der Gemeindepraxis tun sollen. Es fängt eigentlich mit der praktischen Seite der Liebe an, die in unserer Gemeinde regieren soll. Erstens, wir sollen einander ermahnen. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Andere Übersetzungen sprechen auch von Ermunterung. Es geht also nicht darum, miteinander zu streiten, sondern es geht darum, einander anzuspornen, im Glauben und Christus treu zu bleiben. Natürlich, dieses Ermuntern und Ermahnen kann durchaus ernst sein. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, wie ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Geist trennt. Und wenn wir den Herrn Jesus als Vorbild nehmen und sehen, was er den heuchlerischen Pharisäern gesagt hat, dann sehen wir, dass Liebe nicht ein Blatt vor den Mund nimmt. Aber zweitens, wir sollen in der Gemeinde mit Liebe trösten. Das heißt, ist Trost der Liebe. Wir sollen diese Herzenshaltung haben, dass wir uns gegenseitig mit unserer Liebe trösten. Und das ist nötig, gerade heutzutage, wenn wir in die Welt hinausschauen, wie es drunter und drüber geht und jeder hat sein Paket zu tragen. Und wenn man dann in die Gemeinde kommt und nochmal ein Paket obendrauf kriegt, die Gemeinde ist dazu da, dass wir uns gegenseitig trösten. Eigentlich sind wir oder sollten wir sein in gewisser Weise Außenposten des Himmels. Wir versammeln uns im Namen unseres Herrn. Drittens, wir sollen den Heiligen Geist wirken lassen. Ohne den Geist geht es nicht. Er soll unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmen. Er soll die Gemeinschaft zusammenhalten. Ist Gemeinschaft des Geistes, sagt Paulus. Viertens, wir sollen andere Gläubige von ganzem Herzen lieben. Ist da herzliche Liebe heißt es. Oder auch in anderen Übersetzungen innerliche Gefühle. Also wir dürfen auch mit unseren Gefühlen lieben. Wir sollen, wie soll ich sagen, warme Gefühle für unsere Nächsten haben. Also mit herzlicher Liebe miteinander umgehen. Fünftens, wir sollen barmherzig sein, gnädig, geduldig mit anderen in der Gemeinde. Nicht ungeduldig, vorwurfsvoll oder böse, sondern es heißt Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit soll regieren. Sechstens, wir sollen eines Sinnes sein. Siebtens, wir sollen alle die gleiche Liebe haben. Also wir sollen alle das Gleiche, oder besser gesagt, die gleiche Person, dieselbe Person lieben. Das ist natürlich unser Herr und Gott, Jesus Christus. Wir sollen eine göttliche Liebe haben und keine fleischliche. Achtens, wir sollen einmütig und einträchtig sein. Das ist natürlich kein Problem. Nichts soll zwischen uns stehen, sagt uns das Wort Gottes. Neuntens, wir sollten nichts aus Eigennutz tun. Ja, wir sollten nichts tun, was wir für uns selbst tun wollen. Wir sollten also in diese Gemeinde gehen oder überhaupt mit Christen umgehen, nicht mit dem Gedanken, was nützt es mir, oder wie, sondern wie nutze ich dem anderen. Nämlich zehntens, wir sollen nichts um eitle Ehre willen tun, wir dürfen nicht das Lob bei den Menschen suchen, wir dürfen nicht uns selbst groß machen, sondern alles, was wir tun, das tun wir zur Ehre unseres Herrn und Gottes und nicht für uns selbst. Ja, ist einfach, ne? Elftens, es geht ja noch weiter in diesem Text, Paulus hört einfach nicht auf. Elftens, und da ist auch niemand ausgeschlossen, und das gilt auch für die Prediger hier oben, wir sollen in Demut jeden anderen in der Gemeinde höher achten als uns selbst. Also auch die, von denen wir die Idee hätten, sie seien nicht ganz so geistlich wie wir, in Anführungszeichen. Ob das stimmt, sei immer dahingestellt, aber so schnell denken wir, der ist noch nicht so weit. Und trotzdem, Paulus sagt, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Zwölftens, und dann soll ein jeder von uns nicht auf das Seine sehen, wieder nicht auf sich selbst, wir sollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Ja, keiner von uns soll sich darüber Gedanken machen, was gut für ihn ist, sondern jeder von uns soll sehen auf das, was dem anderen dient. Mit anderen Worten, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat, die wir in der Gemeinde tun, soll dazu dienen, dass wir andere aufbauen. Unser ganzes Denken soll darauf ausgerichtet sein, dass wir den Nächsten aufbauen wollen. Also, wenn ich hier oben stehe, sollte im Idealfall mein ganzes Herz voll davon sein, dass ich Ihnen diene und nicht, dass ich jetzt endlich 40 Minuten die Gelegenheit habe, meine Meinung zu sagen. Aber ist das so? Ist das so in unserem Herzen? Haben wir dieses Verlangen, dieser Wunsch, so den anderen zu dienen, so unfassbar selbstlos zu sein? Ja. Das ist der praktische Teil des Schlüssels zur Fülle Gottes in der Gemeinde. Gottes Gegenwart wird hier überfließen, wenn wir alle von ganzem Herzen sagen, dass wir diese 12 Punkte in der Praxis umsetzen wollen. Andere ermuntern, andere in der Liebe trösten, im Umgang mit den anderen den Heiligen Geist wirken und herrschen lassen, andere von Herzen lieben, barmherzig mit den anderen sein, eines Sinnes mit den anderen sein, gleiche Liebe mit den anderen haben, einmütig und einträchtig mit den anderen sein zu wollen, nichts aus Eigennutz zu tun, nichts um eitle Ehre willen tun, in Demut den anderen höher achten als sich selbst und eben nicht auf das eigene zu sehen, sondern auf das, was dem anderen dient. Ja, ich weiß, ich habe mich gerade wiederholt, aber lassen wir das mal auf unsere Herzen einwirken, wie fordernd der Apostel Paulus hier für die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Wenn wir alle tatsächlich so denken, reden und handeln würden, und ich schließe mich selbst damit ein, also ich rede hier gerade zu mir selbst, wenn wir alle so handeln und denken würden, dann wäre die Gemeinde tatsächlich ein Stück Himmel auf Erden. Dann wäre hier die Fülle unseres Gottes. Aber jetzt wie? Wie kriegen wir das in der Praxis hin? Wenn wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten sehen, wenn wir sehen, wie weit wir noch vom Maßstab unseres Gottes entfernt sind. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wie können wir da wachsen, jeder einzelne von uns? Denn seien wir ehrlich, das ist doch unglaublich schwierig. Ich gehe mal von mir selbst aus, aber ich vermute, dass Sie auch sündigen. Wir neigen doch eher dazu zu sagen, ja, ich bin ja schon eines Sinnes mit dem anderen, aber der soll jetzt endlich mal eines Sinnes mit mir sein. Erst einmal soll er das, das und das und das einhalten. Und er soll mal aufhören, diesen Blödsinn zu sagen und diesen Blödsinn zu tun. Und dann können wir darüber nachdenken, dass ich auch diesem Frechdachs diene. Ja, zum Beispiel, erlauben Sie mir, provokativ zu sein. Vielleicht fragen Sie sich, wie kann ich einmütig und einträchtig mit jemand sein, der denkt, das Tausendjährige Reich sei ein Bild für das Zeitalter der Gemeinde? Ich glaube zwar, da ist keiner hier in der Gemeinde, der das denkt, darum kann ich es erwähnen. Aber jetzt legen Sie das mal auf andere Meinungen, ne? Sie wissen schon. Oder wie kann ich jemand von Herzen lieben, der denkt, dass Gott die Menschen zum Heil vorherbestimmt hat? Oder wie kann ich barmherzig mit jemand sein, der meint, er könnte gewalttätige Filme gucken und gewalttätige Spiele spielen? Wie kann ich jemand ermuntern, der ja ständig mit mir streiten will? Wie kann ich jemand höher achten, der nie etwas in der Gemeinde tun will? Wie ist das denn möglich? Und hier kommt eben der Schlüsselsatz in Philipper 2, Vers 5. Philipper 2, Vers 5. Und liebe Gemeinde, hören Sie das Wort des Herrn. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und darum ist es so wichtig, über die Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft, über die Liebe unseres Herrn nachzudenken, darüber zu predigen, darüber zu reden und darüber im Wort Gottes zu lesen. Denn je mehr wir versuchen, seine unergründliche Liebe zu verstehen, je mehr sein Reichtum unser Herz erfüllt, desto mehr können wir auch aus diesem Reichtum heraus mit unserem Nächsten umgehen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und wie war Christus gesinnt? Wir lesen es in Philipper 2 ab Vers 6. Ich möchte dann lesen bis Vers 8. Noch einmal, Philipper 2, Vers 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung, die wir laut Paulus haben sollen. Diese Gesinnung des Herrn Jesus Christus, der sich selbst bis zum Tod am Kreuz verleugnet hat. In Offenbarung 12, sehen wir, wie dort die Heiligen den Teufel überwinden, indem sie ihr Leben nicht lieb haben bis in den Tod, indem sie bei Christus bleiben bis in den Tod. Und jetzt überlegen wir uns mal, was das bedeutet, was der Herr eigentlich aufgegeben hat, um uns zu retten, wie sehr er sich tatsächlich gedemütigt hat. Er war und ist, schreibt Paulus, in göttlicher Gestalt, Gott gleich. Oder wie es der Thomas dann nach der Auferstehung sagte, als er Jesus sah, er ist unser Herr und Gott. Jesus Christus ist nicht einfach ein sehr hohes Wesen, er ist Gott selbst, er ist eines Wesens mit dem Vater im Himmel, wie wir jetzt in diesem Text sehen. Jesus Christus, er ist der ewige Gottessohn, durch den alles geschaffen ist. Er, der ganz und gar Gott selbst war und ist, oder wie man es im theologischen Vokabular dann sagt, die zweite Person der dreieinen Gottheit. Aber ist uns noch einmal, ist uns bewusst, was das bedeutet? Der dreieine, ewige, heilige, allmächtige, allgegenwärtige, allwissende, herrliche, lebendige Gott. Er selbst verband sich in den Sohn, mit uns Menschen. Und zwar unauflöslich. Diese Tatsache, über die Paulus hier schreibt, sollte uns im tiefsten Innern erschüttern. Gott wird Mensch, um Menschen, die gegen ihn rebellieren, zu erlösen. Der Schöpfer wurde ein Geschöpf. Ich kann Ihnen dieses Geheimnis nicht erklären. Aber diese unfassbar demütige Haltung unseres Heilandes, das soll unsere Gesinnung sein, sagt Paulus hier. Diese Demut soll uns bestimmen. Wie können wir denn eines Sinnes sein, wir, die wir so unterschiedlich sind, indem wir uns die Selbsterniedrigung und die unergründlich große Liebe unseres Gottes vor Augen führen? Bedenken wir doch, wie unfassbar die Distanz eigentlich zwischen dem ewigen Gott und dem vergänglichen Geschöpf ist. Wenn wir nur das Alte Testament lesen und wie Gott geschildert wird in all seiner Herrlichkeit und Heiligkeit und wie die Nationen nur ein Tropfen am Eimer sind und wie Staub auf der Waagschale. Gott müsste nur mit den Fingern schnippen und die ganze Welt wäre dahin. Er ist so viel herrlicher, so viel größer als wir und natürlich so viel vollkommener. Und trotzdem demütigt der Sohn sich selbst. Er neigt sich herab aus der Ewigkeit heraus und er wird Mensch, um uns zu erlösen. Wie es in Philipper 2, Vers 7 und 8 heißt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, um uns Menschen zu erlösen. Er wurde Mensch. Und dann nochmal das Unfassbare an die Menschwerdung Gottes. Glauben Sie, es wäre ein Problem für Gott gewesen, gleich direkt als fertiger Mensch auf die Erde zu kommen? Gleich mit 30 Jahren und gleich seinen Dienst in Israel anzufangen? Wäre das ein Problem gewesen für den Herrn? Nein. Aber was tut er? Welchen Weg wählt er denn? Oh, wir haben doch bald Weihnachten. Der Weg, den unser Herr wählt, ist die der totalen Selbsterniedrigung. Freiwillig wird der Sohn so sehr Mensch, dass er, ja, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, als Same in der Maria anfängt, vom Heiligen Geist eingepflanzt, er wird zu einem Embryo und er ist in der Dunkelheit des Mutterschoßes der Maria und er wird geboren als Baby und in ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig, sagte Paulus an anderer Stelle in diesem menschgewordenen Christus. Und er macht sich von seinen Geschöpfen abhängig. Der vollkommene, ewige Gott in dem Sohn macht sich von einem unvollkommenen Geschöpf abhängig. Von einer jungen Frau namens Maria. Spurgeon ruft aus voller Erstaunen. Welche erstaunliche Herablassung ist es doch, dass der Gott, der alle Dinge ins Dasein rief, die Gestalt seiner Geschöpfe annehmen sollte. Die Zeit vermehrt sich mit der Ewigkeit. Gott ist verbunden mit der Kreatur. Die Unendlichkeit des allgewaltigen Schöpfers erwählt dieses Pünktchen im Weltall, die Erde, um darauf zu wohnen. Der große Unendliche, den die Erde und alle Himmel nicht fassen können, der liegt da in den Armen einer Mutter. Er, der die Säulen des Weltalls gründete und die Nägel der Schöpfung einschlug, er liegt an der Brust einer Sterblichen und müsste umkommen, wenn sie sich weigerte, ihm Nahrung zu geben. Stellen Sie sich diese Selbsterniedrigung des Sohnes Gottes vor. Und ich bin gerade Vater geworden. Ich sehe jetzt vor mir, was es bedeutet, wie hilflos ein kleines Baby ist. Ja, wie kann es denn mit uns kommunizieren und sagen, dass es etwas braucht, indem es anfängt zu heulen. Und wenn wir sagen, wir haben jetzt keine Lust, kriegst keine Muttermilch, ja, dann schreit er weiter, bis es irgendwann vorbei ist. So sehr hat sich der Sohn Gottes erniedrigt, er wurde ein Baby, er hat sich von seinem Geschöpf Maria abhängig gemacht und er ist so aufgewachsen, wie wir auch. Können Sie sich das vorstellen, was das für eine Selbsterniedrigung ist, aus der Herrlichkeit des Himmels zu kommen und den ganzen Weg eines sterblichen Menschen zu gehen? Und Christus, er nahm die Gestalt derer an noch dazu, die ja gegen ihn rebellieren. Wenn ich jetzt nur mein menschliches Denken nehme und sage, ich wäre Gott, würde ich all das opfern und tun, um die zu retten, die mich gar nicht haben wollen? Diese Gesinnung der Selbsterniedrigung, die sollen wir in der Gemeinde haben. Und wenn wir uns bedenken, wie tief sich unser Herr erniedrigt hat für uns, ja, wie lächerlich werden da teilweise die Konflikte, die wir haben. Wie lächerlich wird es da, wenn wir sagen, mit dem oder dem rede ich nicht mehr, oder dem oder der Person kann ich nicht mehr entgegenkommen wegen dies oder jenes, wenn wir uns vor Augen führen, wie tief sich Gott selbst erniedrigt hat, um die Herrlichkeit mit ihnen zu teilen. Das ist die Gesinnung unergründlicher Liebe, die wir auch haben sollten. Gott selbst, der kommt, um dem Menschen zu dienen. Jesus Christus ist als Knecht gekommen und hat sich selbst als Knecht der Menschen betrachtet und auch so gehandelt. Er, der Gott selbst ist. Und so sollen wir uns als demütige Knechte unserer Nächsten in der Gemeinde betrachten. Und eben, ich habe es schon oft angedeutet, auch derjenigen, die unserem Maßstab vielleicht nicht genügen. Da ja Christus besser ist als alle Menschen, ich nehme an, da sind wir uns einig, und doch allen Menschen gedient hat, so können wir es uns nicht erlauben, dass wir uns irgendwo besser als andere Gläubige fühlen und uns weigern, diese mit herzlicher Liebe zu trösten und Barmherzigkeit zu geben. Wenn wir wirklich wie Jesus sein wollen, und das müssen wir, dann kommen wir einfach nicht umhin, auch in Demut denen zu dienen, die nicht auf unserer Wellenlänge liegen. Denn Christus rettet die, die er will und nicht die wir wollen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht Sünde anprangern dürften. Christus war da auch knallhart. Er hat Sünde beim Namen genannt und hat kein Blatt vor den Mund genommen. Wie ich schon sagte, die scheinheiligen Pharisäer haben ihr Fett wegbekommen. Er hat sie Otterngezüchte genannt, um es mit Lutherdeutsch zu sagen. Jesus, er war kein postmoderner Prediger, der den gottlosen Honig um den Bart schmierte und Liebe mit Gleichgültigkeit verwechselt hat. Das war nicht der Fall. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn wir die Evangelien lesen, wir sehen seine Liebe und seine Geduld gegenüber seinen Jüngern, die doch so vieles falsch gesehen haben, die einfach nicht kapieren wollten, dass er sterben musste. Und doch, er hat sie nie aufgegeben. Er hat sie bis zum Schluss geliebt. Er hat ihnen sogar die Füße gewaschen. Obwohl er schon wusste, dass in seiner dunkelsten Stunde alle ihn verlassen würden, alle ihn im Stich lassen würden. Und doch hat er ihnen gedient, seinen Jüngern. Der vollkommene Jesus Christus hat sich immer als der Diener seiner unvollkommenen Jünger betrachtet. Und wieder, ich wiederhole mich, aber ich möchte es betonen, genau diese Haltung soll unsere Gesinnung sein. Wenn es heißt, werdet Nachahmer Gottes, heißt das nicht, versucht nun, wie Gott die Welt zu richten. Es geht um dem, wie sich Gott offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist in Knechtsgestalt, in äußerster Demut. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir alle, und da schließe ich mich selbst wirklich mit ein, wenn wir alle diese Haltung stets hätten, wenn wir uns wirklich als Knechte unserer Nächsten verstehen würden, dass sich alle Konflikte in der Gemeinde vermeiden ließen. Selbst wenn man bedenkt, wie unterschiedlich wir sind und wie unterschiedlich wir gewisse Dinge vielleicht wahrnehmen. Der vollkommene Gott wurde Mensch, um unvollkommenen Menschen zu dienen. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, damit hört die Selbsterniedrigung unseres Gottes ja gar nicht auf. Es geht noch weiter, die unergründliche Liebe ist wirklich unergründlich. Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. wären sie gewillt, für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde zu sterben. Nun, ich bin bereit, für meine Frau zu sterben, jetzt auch für meinen Sohn. Es gibt einige in der Gemeinde, die ich besonders lieb habe, weil sie besonders lieb mit mir sind. Jetzt, damit ich niemand zu nahe komme, will ich da jetzt keine weiteren Namen nennen. Für die würde ich auch noch sterben wollen. Aber sind wir gewillt, darüber hinaus für jeden Einzelnen sterben zu wollen? Sind wir gewillt, uns wiederum so weit uns selbst zu erniedrigen wie Christus, dass wir gewillt sind, unser Leben für jeden aufzugeben, damit wir den anderen dienen können? Das Mitleid und die Liebe unseres Erlösers für die Menschen, für uns, ging so weit, dass er so sehr sich erniedrigte, dass er so sehr diesen Weg durch die Finsternis ging, dass er am Ende ganz allein war. Alle verließen ihn. Er ließ sich foltern, er ließ sich schlagen, er ließ sich ans Kreuz nageln. Er starb vom Vater verlassen am Kreuz von Golgatha, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, um all die Vergehungen, all das Böse, was wir tun und sagen und noch tun und sagen werden, um all das auf sich zu nehmen, um unsere Sünden zu sühnen. Er, der vollkommen ist, er, der Letzte wäre, der es nötig hätte, für irgendetwas gestraft zu werden, er trägt den Fluch für uns. Das ist Demut. Und wieder ist das die Demut, die wir auch haben wollen in der Praxis. Ja, wenn wir auf Jesus und seine Liebe für uns schauen, seine unermesslich große Liebe, dann sehen wir doch, oder dann sehe ich auf jeden Fall, wie sehr es uns, wie sehr es mich daran mangelt und wie viel mehr wir lieben könnten und sollten in der Praxis, in der Gemeinde, gegenüber unseren Nächsten. Verstehen Sie das? Wenn wir die Liebe unseres Herrn betrachten, wenn wir seine Selbsterniedrigung, seine Entäußerung betrachten, dann können wir doch gar nicht mehr streiten. Dann können wir doch gar nicht mehr uns selbst wichtig nehmen, für unser Recht einstehen, unsere Meinung durchzusetzen, über unser Wohlbefinden nachzudenken, unseren Geschmack zum Maßstab aller Dinge zu machen. Nein. Wenn die Liebe und Selbsterniedrigung unseres Gottes uns in unserem tiefsten Inneren hinein erschüttert und der Heilige Geist durch seine Gnade die Augen unserer Herzen erleuchtet, dann können und wollen wir nur noch eines, danach zu trachten, so zu lieben, wie er geliebt hat. Denn er hat uns alle zuerst geliebt, und zwar, als wir noch Sünder waren, wie es Römer 5 sagt. Die Selbsterniedrigung unseres Herrn hat ein bemerkenswertes Resultat. Es bleibt nicht ohne Folgen. Lesen wir Philipper 2, Vers 9 bis 11. Weil Christus sich so weit erniedrigt hat, um andere zu erretten, gibt Gott das folgende als Ergebnis. Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Ergebnis dieser Selbsterniedrigung ist, dass Jesus Christus schon jetzt über alle Namen, über jeden und alles hoch erhoben ist. Sein Name ist der Name, in dem wir gerettet werden. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und der Tag wird kommen, das deutet diese Stelle an, wenn er in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Und dann werden sich tatsächlich alle Knie vor ihm beugen und alle Zungen werden bekennen. Jawohl, dieser Christus, er ist Gott und Herr. Und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Ergebnis der Selbsterniedrigung unseres Herrn. Eine Herrlichkeit, wie wir sie uns noch gar nicht vorstellen können. Ewige Herrschaft. Und das sehen wir in anderen Bibelstellen, jetzt nicht hier, aber um zur persönlichen Anwendung zu kommen. Und das wird eben auch das Ergebnis unserer Selbsterniedrigung sein, wie Paulus an anderer Stelle in der Bibel offenbart. Nicht etwa, dass wir auch angebetet würden. Nein, nein. Anbetung gebührt allein Gott und Christus. Aber, wie er zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 4 sagt, wenn Christus offenbar wird, also wenn er kommt, dann werden auch wir offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und den Gemeinden in der Offenbarung, in Kapitel 2 und 3, sagt er ja, wenn ihr überwindet, werde ich meine Herrschaft mit euch teilen, meine Herrlichkeit. Oder wie es Paulus in 2. Timotheus 2 sagt, das ist gewisslich wahr. Sind wir mitgestorben? Also haben wir unser Ich, unser eigener Stolz, unsere Selbstsucht mit Christus gekreuzigt. So werden wir mit ihm leben. Dulden wir, so werden wir mit ihm herrschen. Und in Römer 8, Vers 17 bezeugt der Apostel Paulus etwas sehr Interessantes. Vielleicht ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, was es mit Selbsterniedrigung zu tun haben soll, aber ich hoffe, ich werde es Ihnen gleich erklären können. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Paulus stellt hier einfach fest, dass wir mit Christus leiden. Darüber habe ich ja schon gepredigt oder es versucht zu erklären. Diese geheimnisvolle Verbindung, die Paulus immer wieder macht, zwischen unserem Leid und unserer zukünftigen Herrlichkeit. Wenn wir ehrlich sind, haben wir eigentlich gar keine andere Wahl, als den Weg der Selbsterniedrigung zu wählen, auch wenn das Leid bedeutet. Denn das ist es, was der Herr und seine Apostel von der Gemeinde des lebendigen Gottes verlangen. Große Segnungen kommen durch große Leiden. Ich habe viel von und über Luther gelesen, darum zitiere ich ihn auch immer wieder. Und das ist die Theologie des Kreuzes, die er entdeckt hat, entgegen der Theologie der Herrlichkeit, die gerne die Päpstlichen gehabt hätten. Und das ist auch eine Theologie, die vielleicht wieder 500 Jahre nach der Reformation ein wenig in unsere protestantischen Kreisen untergegangen ist. Die Theologie des Kreuzes. Wie erkennen wir Gott? Wo treffen wir Gott? Wo sehen wir ihn? Am Kreuz, in seiner Selbsterniedrigung. Und was fordert jetzt Gott von allen, die zu ihm gehören? Dass wir uns in gleicher Weise selbst erniedrigen, das Kreuz auf uns nehmen und die Gesinnung haben, die Christus eben auch hatte. Das Kreuz verkündigt, so wie Christus sich selbst erniedrigt und das Lamm gelitten hat, so werden sich auch diejenigen, die mit ihm verbunden sind, selbst erniedrigen, als Lämmer leiden und ihr Kreuz auf sich nehmen. Ja, so wie Christus uns geliebt hat, so sollen auch wir andere lieben. Und wohin hat denn die Liebe Christi geführt? Sie hat ihn zum Kreuz geführt. Sie hat ihm viel mehr Leid gegeben, als wenn er vielleicht gesagt hat, mir ist alles egal, ich bin nicht berufen, für die Sünder zu leiden, ich mache was anderes, hätte wahrscheinlich ein ruhiges und friedliches Leben gehabt. Aber weil Christus entschieden hat, ich werde mich selbst erniedrigen und mich für andere hingeben, darum hat er gelitten. Denn machen wir uns nichts vor. Wer in dieser gefallenen Welt sich selbst freiwillig erniedrigt, wird in diesem Leben in der Regel leiden und nicht belohnt werden. Darum sagen die Apostel immer wieder, wer gottesfürchtig oder gottselig leben will, also wer wie Christus leben will, wird Verfolgung erleiden. Paulus kann ein Lied davon singen. Lesen Sie mal den 2. Korintherbrief. Der gute Kampf des Glaubens ist eben nicht für unsere Meinung oder unsere Rechte zu streiten. Ihr Lieben, Paulus sagt ja, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Unser Kampf ist nicht gegen andere zu kämpfen. Der gute Kampf des Glaubens ist unser Ich. Unser Stolz, unser Eigenwille, unser Eigendünkel oder wie man das nennt, alles, worauf wir uns etwas einbilden könnten, runterzuschlucken und für andere da zu sein und wenn nötig für andere zu leiden, wie Christus für andere gelitten hat. Das ist der christliche Glaubenskampf, der Weg dem Lamme nach und der Weg, den die größte Herrlichkeit führt, nämlich der Weg der Selbstverleugnung. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, und ich sage dies nicht, und ich hoffe, ich sage dies nicht von oben herab. So, ich stehe hier auf der Kanzel und ihr erniedrigt euch mal selbst und geht mir nachher dienen. Ich sage das zu mir selbst. Ja, so spricht der Herr, so spricht sein Wort. Wir sollen die Gesinnung Jesu haben. Das steht nicht zur Diskussion, das können wir nicht wegerklären. Es gibt keinen anderen Weg. Aber ich weiß selbst, dass es schwer ist. Und eben darum ist es so wichtig, sich immer wieder mit der Liebe unseres Herrn Jesus Christus zu beschäftigen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Darum ist es so wichtig, das Kreuz nie aus den Augen zu verlieren. Niemals Christus selbst, niemals sein Evangelium. Sie wollen die Fülle Gottes in dieser Gemeinde haben. Ich will die Fülle Gottes in dieser Gemeinde haben. Dann nehmen Sie und dann nehme auch ich die selbstlose Gesinnung unseres Herrn an. Lassen Sie den Heiligen Geist siegen. Lassen Sie die Gesinnung Christi siegen. Lassen Sie die Fülle Gottes zu. Ja, ich sage es mir selbst noch einmal. Ich weiß, wie es ist. Ich brauche Christus jeden Tag. Ich muss auf sein Kreuz blicken. Jeden Tag. Ich muss Buße tun, jeden Tag. Und darum bin ich so dankbar für das Evangelium. Bin ich so dankbar, dass unser Herr sich selbst entäußert hat, dass wenn ich versage, ich immer wieder zurückkommen kann, weil er alles schon für mich und für sie vollbracht hat. Ja, wir lieben nie genug. Wir lassen uns nie genug von seiner Liebe leiten. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, danach zu trachten, es doch zu tun. Denn dazu fordert uns Paulus auf. Und so will ich, so wollen wir uns selbst sagen, dass der gute Kampf des Glaubens nicht ist, Recht zu behalten, sondern andere in Christus zu ermutigen. Ich will mir selbst sagen, dass das Kreuz auf mich nehmen nicht ist, ein Streitgespräch zu gewinnen, sondern andere Gläubige mit dem Trost der Liebe zu trösten. Ich will mir selbst sagen, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht ist, die cleverste Person im Raum zu sein, sondern mit anderen Gläubigen seine Gemeinschaft zu suchen. Ich will mir selbst sagen, dass der Weg dem Lamme nach nicht ist, auf andere Gläubige herumzuhacken, sondern ihnen mit herzlicher Liebe und Barmherzigkeit zuvorzukommen. Ich will mir selbst sagen, dass das wahre Gemeindeleben nicht ist, alle anderen von allen meinen Standpunkten zu überzeugen, sondern nada danach zu trachten, mit allen anderen eines Sinnes zu sein, von gleicher Liebe, einmütig und einträchtig. Auch wenn das bedeutet, für mich, mein Ego, meine Steckenpferde, mein vermeintliches Besserwissen hinten anzustellen. Ich will mir selbst sagen, dass wahrer Dienst für den Herrn nicht ist, mich selbst in den Vordergrund zu stellen und nach eitler Ehre zu trachten, sondern alle anderen Gläubigen in aller Demut höher zu achten als mich selbst und eben nicht auf das Meine zu sehen, sondern auf das, was dem anderen dient. Kurzum, Sie und ich, wir wollen und sollten doch so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Und mit einem wahren Wort von Martin Luther, und wir wissen alle, er war auch ein Sünder, aber da hat er recht, was er jetzt sagt, möchte ich schließen. Weil Christus, der Sohn Gottes, sich so demütigt und alle seine Ehre an das arme Fleisch gewandt und die göttliche Majestät, davor die Engel zittern, sich so heruntergelassen hat, geht daher wie ein armer Bettler. Oben im Himmel beten ihn die Engel an, hier unten auf Erden dient er uns und legt sich in unseren Schlamm. Weil nun, sage ich, der Sohn Gottes solches getan hat, so sollen wir auch lernen, ihm zu Lob und Ehren gern demütig sein und seinem Wort nach unser Kreuz auf uns nehmen, allerlei Trübsal leiden und ihm also folgen. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Und du weißt, wie es in unserem Herzen aussieht. Dein Geist sieht alles. Du weißt auch, wie es in mir aussieht. Du weißt auch, wie sehr es und wie oft es auch bei mir mangelt, Herr. Und ich bitte dich durch deine Gnade, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit und unermesslichen Liebe, schenke mir die Gnade durch deinen Geist und jedem Einzelnen von uns, dass wir doch immer wieder neu, jeden Tag neu die Entscheidung treffen, nach dem Richtigen zu trachten. Dass wir jeden Tag neu sagen, Herr Jesus, ich will deine Gesinnung annehmen. Dass wir uns immer wieder neu mit deiner Liebe beschäftigen. Gib Gnade, Herr, dass wir als Gemeinde gemeinsam weiter wachsen dürfen und ein strahlendes Licht in dieser immer dunkler werdenden Welt werden und sein dürfen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.